Das Online-Zugangsgesetz bekommt eine Fortschreibung im Bundestag spendiert. In zwei Episoden möchte ich mir anschauen, was auf die Kommunen zukommt, welche Veränderungen noch zu erwarten sind und welche Herausforderungen auch der neue Entwurf noch nicht gelöst hat. Heute ist Malte Spitz aus dem Nationalen Normkontrollrat bei mir in der Sendung. In Episode 41 spreche ich mit Misbah Khan, Mitglied des Deutschen Bundestags, Laura Dornheim, CDO der Stadt München und Karl-Matthias Pick von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr. Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 40 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Das Online-Zugangsgesetz wird fortgeschrieben. Einen Gesetzentwurf hat die Bundesregierung dem Bundestag zugeleitet. Dort wird er aktuell beraten, vielleicht auch verändert, auf jeden Fall aber irgendwann beschlossen. Der Entwurf hat in den letzten Wochen und Monaten einiges an Kritik, aber auch Unterstützung aus unterschiedlichsten Richtungen erfahren. Heute möchte ich mich aber darauf konzentrieren, wie der aktuelle Entwurf so verbessert werden kann, dass die Umsetzbarkeit auf kommunaler Ebene gestärkt werden kann. Dazu habe ich Unterstützung mitgebracht. Malte Spitz ist Mitglied des Nationalen Normkontrollrats der Bundesregierung. Der NKR berät und kontrolliert die Bundesregierung und hat dabei auch umfangreiche Stellungnahmen zum Onlinezugangsgesetz abgegeben. Dabei hat der NKR Vorschläge gemacht, wie das OZG 2.0 schneller und vor allem auch nachhaltiger ausgerollt werden kann. Dabei geht es um Standards, um EFA-Leistungen, um Servicekonten und ganz praktische Fragen zur Umsetzung von OZG-Leistungen auf kommunaler Ebene. Hallo Malte, ich grüße dich.
Herzlich willkommen.
Lieber Malte, du bist Mitglied im Normkontrollrat der Bundesregierung und ihr habt euch ja auch zum Online-Zugangsgesetz lange und viele Gedanken gemacht. Als Mitglied einer Bundesregierung hat man nicht viel Zeit. Deswegen, wenn die Fragen, warum klappt das nicht mit der Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland, in einem Satz, wie antwortest du da?
Dass es ganz unterschiedliche Aspekte gibt, wie so es nicht klappt. Insbesondere hat es eine strukturelle Ebene, was die Zuständigkeiten angeht. Es hat eine Kompetenzebene, aber es hat auch eine Ebene der politischen Prioritätensetzung. Und daraus entsteht dann meistens stärker eine Unterhaltung als eine einfache Antwort leider.
Jetzt reden wir ja über Prioritätensetzung auf der föderalen Ebene, in der Regel ja über Gesetze und andere Normen. Wir haben jetzt den neuen Gesetzentwurf zum Online-Zugangsgesetz. Manche sprechen dort ja auch vom OZG 2.0. Der wurde jetzt vom Kabinett beschlossen und ist in den Bundesrat gegangen zur Beratung und später auch Beschlussfassung. Ihr habt euch auch mit dem OZG 2.0 intensiv befasst. Wie bewertet denn der Normkontrollrat diesen Gesetzentwurf?
Ich glaube, die jetzigen Vorschläge sind auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung aus unserer Sicht, aber sie gehen nicht breit genug und es werden vor allem auch einzelne schwierige Aspekte einfach fortgeschrieben. Unsere Hoffnung war und unser Wunsch war, dass man stärker aus den letzten 5 Jahren lernt und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein klareres Umsteuern vornimmt und einfach sagt, bestimmte Ansätze haben sich nicht ausgezahlt, sie haben nicht die Ziele hinbekommen, die man haben wollte oder die Ergebnisse. Und da, glaube ich, ist noch Nachholbedarf. Und deswegen haben wir die Hoffnung als nationaler Normkontrollrat, dass dort jetzt in dem weiteren parlamentarischen Verfahren vielleicht noch die ein oder andere Änderung vorgenommen wird. Ein ganz klarer Punkt ist aus unserer Sicht, dass wir glauben, dass der eine für alle Ansatz eigentlich nicht wirklich zielführend ist. Es ist einerseits technisch kaum umsetzbar. Das haben wir jetzt schon die letzten Jahre ganz oft an der einen oder anderen Stelle gesehen, wo es schon Leistung gab. Es hat auch ganz viele Hürden quasi mitgebracht. Und deswegen ist unser Wunsch und unser Ziel, wofür wir uns einsetzen, und das ist schon an Ansätzen ja auch drin, zum Beispiel beim Thema Nutzerkonto oder Nutzerinnenkonto, dass man stärker auf Basiskomponenten setzt, die man zur Verfügung stellt, worauf dann entsprechende Dienstleistungen, entsprechende Services aufbauen können, aber dann halt auch in unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Angebote eingebunden sein können. Das eine ist, wie gesagt, das Nutzerinnenkonto, das andere ist beispielsweise irgendeine Art von Kommunikationskonto, das andere wären Bezahlsysteme oder Ähnliches, die man einfach standardmäßig einbinden kann, ohne dass man es jetzt jedes Mal wieder aufbauen muss oder sich etwas ausdenken oder entwickeln muss. Aber dass es dann nicht das eine Angebot gibt, was ein Bundesland zusammen mit einem Bundesministerium zum Beispiel entwickelt, sondern dass dann im Zweifel zwei oder drei Angebote sind für Leistungen und Services, die eine hohe Nachfrage haben. Und dieses Umdenken ist vielleicht in Ansätzen da, aber es ist nicht so ausbuchstabiert und es ist nicht mit der Konsequenz, wie wir es uns erhofft haben.
Da hat jetzt eine Menge ja auch drin gesteckt, was du jetzt gerade auch geschildert hast. Lass uns das vielleicht mal so ein bisschen aufschlüsseln an dieser Stelle. Du hast vorhin schon zu Beginn auch gesagt, ihr hättet euch gewünscht, dass man aus den letzten 5 Jahren der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes von 17 bis Ende 22 mehr gelernt hätte. Eigentlich hatte man doch wirklich viel Zeit und auch viel Anlass, daraus zu lernen. Was fehlt euch denn an Punkten, die ihr identifiziert habt, die sich jetzt in dieser Fortschreibung des Onlinezugangsgesetzes so nicht widerspiegeln?
Ja, ich glaube, dass der Aspekt der Standardisierung, der ja auch schon sogar im alten OZG drin war, also in dem OZG von 2016/17, war ja auch schon die Standardisierungsmöglichkeit drin. Sie wurde bloß nicht ausgeübt. Sie wurde nicht wahrgenommen. Sie steht jetzt auch wieder drin, aber es ist trotzdem nicht wirklich ausgeübt. Beziehungsweise trotzdem bleibt da die Sorge, dass nicht richtig ausgelebt wird. Das ist, glaube ich, so ein Aspekt. Und das hat halt ganz viel mit der Steuerung und letztendlich kann man auch sagen, mit der Governance zu tun. Das ist so ein bisschen, der Bund will einerseits antreiben, hat ja auch durch die Konjunkturmittel ganz viel Geld mit quasi reingesteckt die letzten 2-3 Jahre. Gleichzeitig haben wir Strukturen mit dem IT-Planungsrat. Wir haben gleichzeitig die Spannung auf quasi zwischen der kommunalen Ebene und der Landesebene, wo ja auch nicht immer gleiche Interessen herrschen. Und alleine diese Governance- und Steuerungsfragen sind, glaube ich, ein ganz, ganz großer Hemmschuh. Und das hat natürlich was mit unserem föderalen Staat zu tun. Jetzt werden wir nicht wegen den Online-Leistung des, sag mal, Staates den ganzen Föderalismus über Bord werfen. Aber ich glaube, man hätte hier schon stärker darauf achten können, wie kann eine sinnvolle, zukunftsfähige Struktur aussehen. Und natürlich gibt es da Ansätze, zum Beispiel die Stärkung der FIDCO, also der föderalen IT-Kooperation, als quasi Akteur, den zu stärken, denen mehr Möglichkeiten zu geben, denen auch mehr finanzielle Spielräume zu geben. Das ist ja auch was der IT-Planungsrat dann im Herbst 2022 schon mal so langsam auf die Bahn gesetzt hat. Und man arbeitet jetzt ja gerade auch an einem neuen IT-Staatsvertrag und so weiter. Aber ich glaube, dass man diese Änderungen, die sich jetzt ja noch ganz lange ziehen werden, also wir reden ja gerade beim IT-Staatsvertrag dann über eine Änderung, die dann zu Anfang 2025 erst anwendbar werden könnte zum Beispiel, dass man diese Hinweise eigentlich schon früher hätte aufnehmen können, dass man die schon von der Struktur her in das jetzige OZG-Änderungsgesetz hätte aufnehmen können und im Zweifel die anderen strukturellen Änderungen quasi schon vollziehen können. Also sprich, wir haben jetzt uns wieder letztendlich 1,5 Jahre Zeit genommen, im Zweifel, um sinnvolle Schritte zu gehen, die man aber hätte auch schon vermutlich 2021 starten können. Und das ist so ein bisschen unsere Kritik, jetzt auf einer allgemeineren Ebene, dass man an dieser Stelle zu oft abgewartet hat, dass man vielleicht hier und da mal früher hätte anpacken und umsteuern quasi müssen, sondern man hat gesagt, nein, wir warten erst die Umsetzungsfrist ab, um dann zu schauen, wie es klappt, und dann schauen wir mal weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, wie gesagt, vom strategischen Ansatz etwas, gerade was bei so einem, schnelllebigen Umfeld wie Online Angebote, Services betrifft, glaube ich, der falsche Ansatz. Und das ist so ein bisschen eine Grundkritik, die man dann, wie gesagt, auf unterschiedliche Ebenen übertragen kann. Wie gesagt, das OZG-Änderungsgesetz hat einige Punkte aufgenommen, aber es wurde ja zeitgleich auch vom Kabinett ein Eckpunktepapier beschlossen, was ja so ein bisschen den Ausblick auf die mittlere bis weitere Zukunft quasi geben sollte, also Punkte, die man jetzt noch nicht im OZG-Änderungsgesetz drin hat, aber die man trotzdem irgendwie für sinnvoll erachtet. Und eigentlich stecken da ganz, ganz viele weitere kluge Punkte drin, die aus unserer Sicht eigentlich es auch wert gewesen wären, es jetzt schon im OZG-Änderungsgesetz aufzugreifen und umzusetzen. Aber anscheinend fehlte da bis dahin der politische Wille, vielleicht der politische Konsens, vielleicht einfach eine zu große Differenz zwischen der Bundes- und der Länderebene. I don't know. Was, wie gesagt, halt wieder in diese Strategie reinpasst, sich zu viel Zeit zu lassen und zu wenig wirklich mal den Schalter umlegen und strukturell neue Wege gehen.
Du hast jetzt schwerpunktmäßig gerade ja auch zwei Dinge nochmal sehr stark gemacht. Zumindest ist es bei mir auch so angekommen. Das eine ist das Thema Standardisierung. Und du hast auch nochmal das Thema EVA, also Nachnutzbarkeit von ja. Leistungen auch angesprochen. Vielleicht gerade hier auch nochmal zwei Fragen zu, weil das auch die Punkte sind, wo ich mitbekomme, das treibt auch ganz viele auf der kommunalen Ebene herum. Einerseits beim Thema Standards, also muss jetzt sozusagen jeder alles irgendwie neu erfinden und wie schließen wir was wo an dieser Stelle? Wie können wir unterschiedliche Dienstleistungen und sei es im gleichen Landkreis beispielsweise überhaupt mal nutzen? Das ist der eine Punkt. Der zweite bei den EVA-Dienstleistungen. Ich nehme hier mal ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen. Die meisten Kommunen oder die meisten Bürgerinnen und Bürger, die Dienstleistungen auf der kommunalen Ebene in Anspruch nehmen, sind bei uns irgendwo in sehr kleinen kommunalen Einrichtungen, entweder Verbandsgemeinden oder Kleinstädten oder mittelgroßen Städten unterwegs, wo man oft nur eine halbe Stelle, maximal eine Stelle, in guten Fällen vielleicht mal zwei Leute hat, die sich insgesamt mit dem Thema digitale Transformation und IT zusammen beschäftigen, die völlig überfordert sind, auch heute noch, das Online-Zugangsgesetz in irgendeiner Form vor Ort einzubringen, wenn sie nicht nachnutzen können. Gelöst sind ja, glaube ich, beide Punkte noch nicht. Ich glaube, das kriegen wir auch heute nicht hin, aber wichtig für mich jetzt nochmal so, auch aus eurer Sicht als Beratungsgremium, wo seht ihr denn da die Verantwortung? Seht ihr die da beim Bund, also beim Online-Zugangsgesetz, oder sind es Punkte, die gerade auch bei den Ländern zu klären sind, die ja als einzige das Durchgriffsrecht auch auf die kommunale Ebene haben?
Ich glaube, dass es am Ende kein Entweder-Oder ist. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass in dem Eckpunktepapier, was das Bundeskabinett zeitgleich mit dem OZG-Änderungsgesetz verabschiedet hat, viele kluge Sachen drinstehen. Unter anderem haben sie dort letztendlich die Dresdner Forderung aufgenommen, also zu schauen, wo kann es stärker zentrale letztendlich Bundesangebote geben, wenn es zum Beispiel Dienstleistungen sind, die letztendlich, wo die kommunale Ebene letztendlich nur eine ausführende Service-Einheit ist, um es mal ganz einfach zu machen. Und da jetzt zu sagen, dass man da jetzt bis Ende 2023 schauen möchte, wo könnte zum Beispiel der und stärker zentrale Services aufsetzen, weil das eh übergleicht. Ich sage immer so das Beispiel Reisepass, das Beispiel Kfz-Anmeldung. Es ist überall gleich. Da hast du keine wirkliche Steuerungsmöglichkeit als Kommune, dass das zum Beispiel Ebenen sind, wo zum Beispiel der Bund durchaus auch in die Verantwortung gehen kann, wenn er es halt ja auch quasi regelt und die Eckwerte vorgibt für die Ausgestaltung und Umsetzung und natürlich dann auch ganz andere Möglichkeiten hat, dort hochwertige, ansprechende, zukunftsfeste Lösungen anzubieten, als wenn sich da 10, 20, 30 Fachverfahren im Zweifel auf dem gleichen Tag quasi tummeln. Das ist, glaube ich, eine Ebene, wo die Bundesebene stärker einsteigen kann. Zweite Ebene wäre das Thema, was ich vorhin schon hatte, das Thema Basiskomponenten letztendlich, was ja ein Teil der Standardisierung dann auch wäre, nicht nur zu standardisieren, also die Standards festlegen, sondern auch schon Angebote drauf aufbauen, die man letztendlich modular einbauen kann. Auf der anderen Ebene haben wir natürlich die Länderebene, die natürlich auch im ganz engeren Austausch mit der kommunalen Ebene stecken. Und hier haben wir natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben einerseits natürlich den Aspekt, dass zum Beispiel Länder, und ich glaube, das ist ja ein Plan für Rheinland-Pfalz, wie zum Beispiel E-Verleistung zentral ja einkaufen und dann allen zur Verfügung stellen, sogar unter Umständen kostenfrei für die Kommunen.
Das stimmt.
Was ja erstmal ein sehr, sehr schönes Angebot ist. Und das ist, glaube ich, auch eine Rolle, wo man letztendlich mit der größeren, sag ich jetzt mal, Schlagkraft als Bundesland, auch wenn wir natürlich unterschiedliche Größen haben an Bundesländern, aber selbst ein, sag ich jetzt mal, eher mittelgroßes Bundesland wie Rheinland-Pfalz, hat dann natürlich eine ganz andere Macht, als wenn ich da irgendwie 100 Kommunen eigenständig auf den Weg machen. Zumal das ja bei Eva ähnlich geht, weil du eigentlich in der Regel ja nur Länderlizenzen dir einkaufen kannst. Sprich, selbst wenn eine Stadt nur, ich sage jetzt mal selbst die größte Stadt mit 1 sagen würde, ich möchte das jetzt einkaufen, sie im Zweifel das Gleiche zahlen würde, als würde es das Bundesland gleich für die ganzen Städte und Kommunen kaufen. Also da hat, glaube ich, schon die Länderebene eine Verantwortung, aber zugleich auch, wo sie natürlich auch eigene Regeln setzen, natürlich auch die Möglichkeit noch wiederum auf der Ebene eigene Services anzubieten und aufzubauen. Und da hat ja zum Beispiel jetzt auch das OZG die Vorgabe drin, dass es letztendlich ein Vorrang gibt für Open Source, womöglich, und das natürlich auch die Frage der Nachnutzbarkeit und so weiter einfacher macht. Ich stimme aber zu, und das bleibt natürlich die Schwierigkeit, gerade für die kleinsten, das Kleinkommunen, wo halt wirklich eine Person alles betreut, die sind natürlich glücklich, wenn sie letztendlich zentrale Plattformen eigentlich am Ende nur noch nutzen könnten und sich gar nicht damit rumschlagen müssen, welches Fachverfahren hole ich mir für das Meldewesen, welches hole ich mir für irgendwelche Dienste im Bereich Elterngeld, wenn das bei mir liegt, anstatt beim Landkreis oder Ähnliches. Das ist natürlich eine Ebene, wo es dann darum geht, dass wiederum das Zusammenspiel zwischen der Landes- und der Bundesebene klappen muss, um letztendlich aufbauend auf den Basiskomponenten, auf Open-Source-Angeboten letztendlich Angebote aufzubauen. Aber gleichzeitig auch die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich will das nicht, ich bin weiterhin glücklich mit meinem Fachverfahrensanbieter, mit dem ich seit 10, 20 Jahren zusammenarbeite, der aber trotzdem kompatibel ist, sowohl mit den Basiskomponenten als auch mit anderen Anwendungen in der Nachbarkommune, weil sich alle auf gewisse Standards verpflichtet haben. Deswegen, das ist nicht die eine Stellschraube, die alles auflöst. Aber ich glaube, wenn die unterschiedlichen Ebenen ihre unterschiedliche Verantwortung aktiv wahrnehmen und in die Umsetzung stärker gehen, das in der Regel eigentlich miteinander funktionieren kann. Gerade ist wiederum halt unsere Kritik, dass alle zum Teil in unterschiedliche Richtungen laufen. Und weil es fehlende Standards gibt, weil es fehlende Basiskomponenten gibt, man später feststellt, dass das eine mit dem anderen überhaupt nicht mehr kompatibel ist. Und dabei ist natürlich dann die Frustration groß, insbesondere wenn schon viel Geld dafür investiert wurde.
Du hattest vorhin auch die Basisdienste angesprochen. Ein sehr zentraler Basisdienst ist ja die Möglichkeit, sich gegenüber einer Verwaltung zu authentifizieren. Bisher war es ja so, dass im Prinzip erst einmal alle Bundesländer hier ein eigenes Servicekonto entsprechend anlegen sollen. Aber da haben wir jetzt ja auch schon ohne das OZG 2.0 ja schon so eine gewisse Konsolidierung auch erlebt, dass sich so nach und nach immer mehr Bundesländer darauf verständigt haben, ihre eigenen Servicekonten, die sie teilweise ja schon für viel Geld auch entwickelt hatten, einzustampfen und auf die Bund-ID umzuschwenken. Das OZG 2.0 vollzieht im Prinzip das ja jetzt, ja, indem die Bund-ID ja jetzt auch für alle Bundesländer entsprechend ausgerollt werden soll. Ist das so einer dieser Punkte, wo ihr sagt, na, das ist genau diese Richtung, die wir brauchen im Sinne von Standardisierung, vielleicht auch Vereinfachung im Prozess? Oder seht ihr hier andere Punkte bei einer Bewertung von solchen Konsolidierungsbemühungen, die hier vielleicht noch wichtig sind?
Nein, das ist auf jeden Fall einer dieser Aspekte, wo wir sagen, da geht das OZG-Änderungsgesetz in die richtige Richtung. Das ist, glaube ich, und es geht ja noch nicht mal zwingend um eine Zentralisierung. Das ist ja natürlich jetzt hier eine Zentralisierung, indem die Bund-ID genommen wird. Aber es zeigt ja auch die Möglichkeiten, auch wenn halt eine Stelle ganz andere Kapazitäten dafür aufwenden kann, sowohl quasi technisch vom, aber halt auch im ganzen in der Informationsaufbereitung für diese Angebote, ist natürlich attraktiver wird, als wenn da im Zweifel kleine Bundesländer mit 1 Million Einwohnerinnen sich ihre eigenen Nutzerkontensysteme vielleicht mit einem 1/30 des ILTAs entwickeln müssen. Deswegen, ja, das ist der richtige Weg, aber es darf halt nicht beim Nutzerkonto stehen bleiben. Das ist, glaube ich, jetzt schon mal ein großer Schritt, auch ein großer Schritt, dass viele Bundesländer sagen, dass sie diesen Schritt auch gehen wollen und das unterstützen und ihre eigenen Angebote im Zweifel nach und nach unten fahren. Das ist ein riesengroßer Schritt, weil das ja auch ein Eingestehen ist, dass das System von letztendlich 17 Nutzerkonten am Ende vielleicht nicht das zielführendste war. Das ist das, was ich meinte, man sollte aus Fehlern lernen, aber sie dann halt auch schnell quasi beheben. Und das wäre jetzt hier eher ein positiver Schritt. Andere Möglichkeiten wären dann, wie gesagt, unser Beispiel immer Bezahlsysteme, gibt es keine einheitlichen richtigen Komponenten für, werden ganz unterschiedlich eingesetzt, gibt es immer wieder gleichen Stress, sind die sicher, sind die datenschutzkonform und so weiter, wo man auch sagen könnte, da wäre es eigentlich auch schlau, wenn es ein ähnliches Angebot geben könnte.
Das heißt, hier könnte zum Beispiel, es gibt ja ePayBL, was ja von vielen Bundesländern inzwischen genutzt wird, aber von vielen Kommunen nicht, die ja dann doch wieder entweder auf die eigene Sparkasse zurückkommen, was ich jetzt schon mitbekommen habe, oder teilweise sagen, naja, nee, das können wir nicht annehmen, weil da ist ja, blödes Beispiel, da kann man mit PayPal bezahlen und PayPal können wir aus Datenschutzgründen leider nicht verwenden. Und deswegen dann sozusagen die Bezahlmöglichkeiten an der Stelle in bestimmten Kommunen nicht angeboten werden. Ist es aus eurer Sicht etwas, was man an der Stelle auch den Kommunen offen halten sollte? Welche Basisdienste sie da auch verwenden? Also eher so eine angebotsbasierte Lösung oder seht ihr da auch einen Regulierungsbedarf, dass man den Kommunen oder über die Länder den Kommunen entsprechend auch vorschreibt, dass zum Beispiel bestimmte Standards erfüllt sein müssen oder wie zum Beispiel mit ePayBL, dass bestimmte Standards einfach grundsätzlich von allen zu verwenden sind? Was wäre da aus eurer Sicht eine vernünftige Herangehensweise?
Also unser Ziel ist, um es handhabbar zu haben, gerade für die Kommunen, die keine großen eigenen Kapazitäten haben für die Umsetzung, ist immer etwas, das steht ja auch im OZG-Änderungsgesetz und ja sonst im Wildpapier so ein bisschen diese Idee des zentralen IT-Kaufhauses oder App-Store, was man dafür auch sagen möchte. Die Idee dahinter ist ja einfach zu sagen, man hat eine Plattform, wo sowohl die Qualität, Sicherheit als auch die Datenschutzanforderungen über geprüft sind. Man weiß, dass die Sachen miteinander kompatibel sind. Stichwort Standardisierung. Und dann kann es natürlich durchaus unterschiedliche Anbieter oder Angebote geben. Es geht uns nicht darum, dass es immer nur ein zentrales Angebot geben muss und das müssen dann alle umsetzen. Es geht uns nicht um Zentralismus oder um ein Einheitsding, aber es muss quasi alles gleich den gleichen Ansprüchen genügen, die gleichen Anforderungen erfüllen und halt miteinander kompatibel sein. Und dann kann es ja durchaus sagen, es gibt die eine Bezahllösung, die kann eingesetzt werden. Ich sage jetzt mal aus dem Kontext Sparkassenverbund, ist ja auch bundesweit aktiv. Es gibt ein anderes Angebot, was vielleicht von anderen Akteuren eingesetzt wird. Aber sie haben am Ende die gleichen Funktionalitäten, haben die gleichen Schnittstellen, dass sie miteinander auch im Zweifel kompatibel sind. Und man nicht sagen kann, das eine Ding funktioniert nur mit Fachverfahren A und das andere Ding funktioniert nur mit Fachverfahren C. Das soll halt gerade nicht stattfinden. Und deswegen die Idealvorstellung so ganz platt und zugespitzt, so eine Art App Store zu haben, wo man sich hingehen kann und nicht jede Kommune selber nochmal checken muss, ist das echt datenschutzkonform, ist das echt quasi, hat das wirklich die IT Sicherheitsstandards schon umgesetzt, sondern dass das schon vorgecheckt ist, dokumentiert ist und man da dann mit ziemlich wenig Aufwand quasi sich Angebote aussuchen kann, ohne dass man jedes Mal einen riesen Aufwand dabei hat. Das wäre unser Ziel und deswegen ist es eher eine Vielfalt von Angeboten. Deswegen waren wir halt immer auch bei den eine für alle EFA-Angeboten so kritisch, weil wir glauben, dass eher 2, 3, 4, 5, 6 Angebote eher in der Lage sind, auch zukünftige Entwicklung besser abdecken zu können. Das ja unsere Sorge ist, wenn es nur ein Angebot gibt, was dann für alle da ist, du ganz stark davon abhängig bist, ob dann daran irgendwie weitergearbeitet wird, weil es in dem Sinne nicht den Wettbewerb untereinander gibt, sondern hier, wie gesagt, eher der Wettbewerb sichergestellt ist, wenn du vielleicht auch unterschiedliche Anbieter oder unterschiedliche Angebote auf so einem App Store oder auf so einem Marktplatz hast.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was du jetzt schon ein paar Mal auch erwähnt hast. Wir müssen aus den letzten 5 Jahren lernen. Und einer der Punkte, die im ursprünglichen Online-Zugangsgesetz sehr, sehr prominent waren, war die Regelung, dass bis Ende letzten Jahres im Prinzip alle Leistungen umgesetzt werden sollen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Und jetzt hat der Gesetzgeber ja daraus gelernt, also beziehungsweise das Kabinett daraus gelernt, weil jetzt ist ja keine Frist mehr drin. Auch kein Rechtsanspruch auf digitale Leistung, also mal aus der anderen Perspektive betrachtet, ist da jetzt auch nicht mit drin. Argument, was ich gehört habe, ist, naja, das heißt, das Gesetz gilt und damit sind die Kommunen oder auch die Länder, die noch nicht alle Leistungen fertiggestellt haben, ja weiterhin verpflichtet, das auch umzusetzen. Was ich jetzt so aus den Verwaltungen selber mitbekomme, ist aber eher, naja, wenn es jetzt keine neue Frist gibt, dann ist ja jetzt erstmal der Druck raus. Und wir müssen jetzt aktuell nichts machen. Auch hier vielleicht nur so ein kleines Beispiel aus der Praxis. Was dann zum Beispiel auch dazu geführt hatte im Laufe des letzten Jahres, dass der extra eingestellte OZG-Beauftragte inzwischen mit 35 von 39 Stunden in der Öffentlichkeitsarbeit arbeitet und die Verwaltung nicht davon ausgeht, dass sozusagen diese Person wieder in ihren ursprünglichen Aufgabenbereich zurückkehrt, weil sie müssen ja jetzt nichts mehr dran machen. Das ist jetzt natürlich steckt schon eine gewisse Wertung drin, beim Thema Lernen, glaubst du, das ist das Richtige, was der Bund daraus gelernt hat, dass man Fristen jetzt einfach gestrichen hat und auch ein Rechtsanspruch auf digitale Leistungen jetzt auch nicht verankert ist?
Also ich glaube, das war ja auch eine unserer Überlegungen, dass man sich dem Rechtsanspruch schon nochmal, also auch wirklich einen verankerten quasi Rechtsanspruch schon nochmal umfassender anschauen soll. Heute. Natürlich gibt es große Bedenken dabei. Das war auch ein Feedback, was wir im letzten Halbjahr erhalten haben, nachdem wir Anfang 2023 unser Punktepapier schon mit den zum OZG-Änderungsgesetz vorgestellt haben, weil natürlich so der Hinweis kam, naja, wer ist denn dafür am Ende zuständig und verantwortlich, im Zweifel halt auch irgendwelche Schäden auszugleichen, zum Beispiel durch irgendwelche Zahlungen, Ausgleichszahlungen. Das natürlich schwierig ist, wenn da einfach unterschiedliche Abhängigkeiten da sind. Die einen kannst du nicht umsetzen, weil das andere vielleicht noch nicht vorhanden ist, die Komponente, oder weil das noch nicht zur Verfügung gestellt wurde von dem Bundesland, diese EFA-Leistung als ein Beispiel, und deswegen kann die Kommune es noch nicht einsetzen, haftet dann die einzelne Kommune, haftet dann das Bundesland, oder ganz viele Dienste bauen ja eigentlich drauf, gerade wenn sie wirklich Ende zu Ende digitalisiert werden sollten, dass sie es auch einen automatischen Datenaustausch gibt. Das ganze Thema Registermodernisierung war, glaube ich, was man einfach in den letzten Jahren eh gespürt hat, dass das an ganz vielen Stellen OZG-Leistung hemmt, weil man einfach den Ist-Zustand nur digitalisiert hat, ohne ihn zu optimieren, was an vielen Stellen halt auch schwierig war, weil zum Beispiel der Datenaustausch fehlte. Also aus dem Grunde die Streichung der harten Frist finden wir schwierig. Wir brauchen jetzt nicht die eine Frist, wir brauchen auch nicht den Anspruch, dass alle 575 Leistungen quasi digitalisiert werden. Da war unser Vorschlag eher, dass man vielleicht mit unterschiedlichen Fristen arbeitet, dass man 2 oder 3 hat und dass man halt auch abgestuft sagt, welche Leistung wir tatsächlich brauchen. Leistungen, die ganz wenig Nachfrage erhalten, kann man erstmal nach hinten stellen. Quasi ein Antrag zum Bau eines Atomkraftwerks ist jetzt nichts, was man braucht. Ist vom dir am Ende auch keiner der 575 OZG-Leistung gewesen, aber so, das ist ja die Denke, dass man immer sofort alles braucht. Und das ist, glaube ich, halt auch ein Fehler in der deutschen Digitalisierungsdiskussion insgesamt, in allen Bereichen, auch außerhalb der Verwaltungsdigitalisierung, dass man immer alles perfekt haben will, dass man alles sofort und gleich haben möchte. Man will nicht erstmal anfangen mit dem einen, sondern da muss innerhalb von 2 Jahren funktionieren, egal ob Glasfaser, 5G oder hier digitale Angebote der Kommunendienstleistung. Und da wäre unser Vorschlag ambitionierte Vorgaben, aber die auch gestaffelt sein können. Deswegen vielleicht nicht die eine Frist für alles, sondern 2 oder 3 Fristen, die man abgestuft hat. Und wie gesagt, die Möglichkeit, durchaus den Rechtsanspruch als Hebel, gerade für die Kommunen, die vielleicht kein Interesse an einer schnellen Umsetzung haben, halt auch noch ein bisschen zu pushen. Weil, wie gesagt, selbst das alte OZG, die, sag ich jetzt mal, Frist 31.12.2022 hatte ja auch keine Konsequenzen gehabt, was natürlich auch dazu beigetragen hat, dass manche vielleicht ein bisschen entspannter drauf geblickt haben. Wie gesagt, da glauben wir, da gäbe es noch Nachholbedarf jetzt im parlamentarischen Quellverfahren und würden auch anregen und den Abgeordneten empfehlen, dass sie da nochmal hinschauen und Änderungen vornehmen, weil das, glaube ich, hilfreich sein kann, sowohl um diesen Drive, der da ist, aufrechtzuerhalten und die, die halt auch kein großes Interesse vielleicht haben, an einer schnelleren Umsetzung ein bisschen anzustoßen, weil es ja letztendlich auch darum geht, gleichwertige Lebensverhältnisse überall zu haben. Und es kann ja nicht sein, dass man in der einen Kommune oder in dem einen quasi Bundesland viel mehr Zeit aufwenden quasi muss, um bestimmte Verwaltungsleistung zu bekommen, wenn das in einem anderen Bundesland innerhalb von 3, 4, 5 Minuten umsetzbar ist. Das ist für einen kurzen Übergangszeitraum akzeptabel, aber das kann ja keine langfristige Strategie sein.
Du hast gerade die so beschrieben, dass man die OZG-Dienste, die noch offen sind, ja auch in unterschiedliche Kategorien einteilen kann. Und dahinter steht ja die Überlegungen, wie du so gerade auch geschildert hast, auch zu priorisieren. Nach welchen Maßgaben sollte denn so eine Priorisierung auch stattfinden? Denn wenn man sie den Kommunen sozusagen überlässt, die priorisieren ja vor allem nach, was können wir jetzt schnell machen? Ja. Und das heißt, da kommen dann, was ich jetzt schon ganz oft zum Beispiel gesehen habe, man kann heute problemlos online die Anmeldung eines Brauchtumsfeuers beantragen, in vielen Kommunen. Ist bestimmt auch hier oder da eine relevante Leistung, aber wahrscheinlich nicht das, womit man die klassische Verwaltung verbindet. Was wären da die Kategorien? Ist es die Nutzung? Ist es die Relevanz im Leben? Oder ist es der Aufwand, der für die Bürgerinnen und Bürger entsteht? Welche Leistung man da in den Fokus nehmen sollte? Oder was kann jetzt schnell gemacht werden? Was ist da euer Vorschlag?
Ich glaube, es gibt nicht das eine Kriterium. Es wird letztendlich eine Kombination sein. Natürlich muss die Frage der Relevanz eine quasi Rolle spielen. Ein quasi Verfahren, was irgendwie bundesweit im Jahr nur 2000 Mal angewendet wird, ist jetzt nicht das, was man sofort angehen sollte. Also sprich, die Relevanz und die Bedeutung, die es hat im Alltag quasi zwischen Bürgerinnen und staatlichen Stellen, ist, glaube ich, der eine Aspekt. Das andere ist natürlich auch, wo man draufschauen muss, wo kann man gerade, wenn es dann um den nächsten Schritt ja auch gehen soll, Ende-zu-Ende-Digitalisierung von diesen Angeboten oder Leistungen, auch schauen, wo ist absehbar der Personal, die Personalknappheit am größten. Wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit. Wir haben vielleicht noch 5, 8, 10 Jahre und dann wird halt der demografische Wandel in der Verwaltung so dermaßen einschlagen, dass wir gar nicht mehr quasi das ausgleichen können, was dann einfach an Personal fehlt, die das im Zweifel dann halt bestimmte Sachen trotzdem weiterhin händisch machen einfach, weil es halt anders nicht geht. Also sprich, das ist, glaube ich, auch ein Faktor, also die Handlungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit der Stellen mit in den Blick zu nehmen, also auch aus deren Sicht zu schauen, wo braucht es eine quasi Priorisierung. Und ein dritter Aspekt ist natürlich auch, wo kann man im Zweifel Zeitaufwand, Kosten dadurch stärker einsparen, was natürlich auch einfach gerade zeitaufwendige Sachen, gerade wenn es dann eher auch an quasi nur einer Stelle, also zum Beispiel Fahrtaufwand höher ist, weil man es nicht nur vor Ort machen kann, sondern immer eine halbe Stunde irgendwie in die Kreisstadt fahren muss oder sowas. Es spielt, glaube ich, da auch mit rein in einer solchen Abwägung. Und es gibt ja auch schon eine Priorisierung auf quasi der alten OZG-Leistung. Aber ich glaube, damit hat man sich nicht nur Freunde gemacht, weil ich glaube nicht, dass die Kriterien, nach denen priorisiert wurde, 1:1 nachvollziehbar waren. Und zweitens haben wir auch die europäische Vorgabe mit der Single Digital Gateway Verordnung, wo ja auch zeitnah bestimmte Verfahren digitalisiert werden sollen, um sie EU-weit umsetzbar oder handelbar zu haben. Also sprich, da haben wir ja schon unterschiedliche Aspekte, die schon Ist-Zustand abdecken. Und da dann jetzt nochmal diese 3, 4 Kriterien drauf abblicken, ich glaube, dann würde man ziemlich schnell eine Übersicht kriegen, wo vielleicht im ersten Schritt 70, 80 Leistungen, im zweiten Schritt 100, 120 weitere. Und dann kann man sich über die restlichen 300 austauschen, wo da dann welche Priorität ist.
Dann lass uns vielleicht jetzt zum Schluss nochmal einen Punkt gerade auch aufgreifen, den du gerade auch geschildert hast. Du hast den demografischen Wandel ja auch erwähnt. Ich glaube, so langsam kommt in den Kommunen ja auch an, was da auf sie zukommt. Das kann man ja inzwischen auch in Zahlen fassen. Bis 2030, das sind jetzt auch nur noch 6,5 Jahre, gehen rund ein Drittel der heute Beschäftigten in Ruhestand. Und aktuell sieht so aus, dass wir nur die Hälfte dieser Stellen wieder besetzen können. Also da kann man ja in fast jeder Verwaltung sozusagen den Fachkräftemangel in 6,5 Jahren ja auch schon ausrechnen, der da heute auch besteht. Und dahinter steht ja der Punkt Verwaltungsdigitalisierung. Als, wie du das vorhin auch beschrieben hast, so als dieser eine Punkt, um diesen Mangel an Fachkräften vielleicht ein bisschen abfedern zu können. Aber auch da, das OZG regelt ja eigentlich nur den Zugang zur Verwaltung. Ja. Auch da hängt es ja massiv. Und auch das OZG selber will da zwar erste Vorgaben, ich sag mal, in eine bestimmte Richtung schieben, aber letztlich ist das ja etwas, was die Länder in ihren IGAF-Gesetzen letztlich ja auch vorgeben müssen, inwieweit interne Verwaltungsdigitalisierung auch notwendig ist. Und da stehen ja auch viele Verwaltungen einfach auch noch bestimmte Basics vor. Also viele arbeiten bis heute ohne ein Dokumentenmanagementsystem oder anderen Formen, ja. um Dateien automatisiert auszutauschen. Wo seht ihr denn da Vorschläge und ein sinnvolles Vorgehen, um diesen Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, also das, was in der Verwaltung passiert, hier markante Fortschritte in den nächsten Jahren auch erreichen zu können?
Naja, ich glaube, also ich würde auch unterschreiben oder würde sagen, dass die jetzigen Bestrebungen, die jetzt nach dem OZG alten, das jetzt einfach mal stattgefunden haben, haben jetzt erstmal nicht dazu geführt, dass personelle Kapazitäten frei wurden, sondern sie haben letztendlich Verfahren vielleicht einfacher gemacht, aber wir alle kennen die Sachen, PDF quasi, Formular ausfüllen, trotzdem ausdrucken, abschicken und dann wird es dort wieder abgetippt so ungefähr. Das ist jetzt ja nicht eine absolute Seltenheit. Sprich, wir müssen halt, wenn zu einer Ebene kommen, quasi nach dem Reifegrad, am Ende halt letztendlich 4 mindestens, zu schauen, wie kann da wirklich eine Ende-zu-Ende-Digitalisierung im Verfahren stattfinden und wie können zum Beispiel auch bestimmte Aspekte automatisiert werden, um zum Beispiel den Zeitaufwand, den einzelne Mitarbeitende da reinstecken, zu reduzieren. So, es braucht trotzdem natürlich ein Qualverfahren, dass da immer noch mal eine Draufsicht ist und eine abschließende Entscheidung zum Beispiel, wenn es um Anträge oder Ähnliches geht, aber dass trotzdem viele Vorarbeiten sind. Und dafür müssen wir letztendlich die Abläufe, die Verfahren tatsächlich Ende zu Ende digitalisieren. Und es geht nicht nur um, wie gesagt, das Eingabeformular oder Ähnliches, sondern auch, was ich ja vorhin schon hatte, mit der Registermodernisierung und so weiter. Das ist, glaube ich, erst die Ebene, wo man dann wirklich darauf hoffen kann, dass das zu zeitlichen Einsparungen beim Personal führen kann, mindestens auf der mittelfristigen Ebene, so wenn es sich eingespielt hat. Ob wir das in 6,5 Jahren hinbekommen, bin ich ehrlich gesagt eher skeptisch leider. Also ob wir wirklich diesen Qualitätsstandard erreicht haben in der Fläche, dass das auch wirklich spürbar ist und dass es die Kommunen entlastet. Was den Personalbedarf angeht. Ich glaube, das wird nur sehr, sehr schwer hinzubekommen sein. Da haben wir einfach in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren zu viel hinten anstehen lassen, zu viele Fehler gemacht, uns an der einen oder anderen Stelle zu viel Zeit gelassen. Aber das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der auch in der politischen Diskussion einfach stärker werden muss. Das Thema ist kein technisches Thema aus meiner Sicht. Es hat eine große technische Komponente der Umsetzung und Ähnliches. Aber das Eigentliche, was dahinter steckt, auch die Veränderungen, die wir anstreben wollen, haben eine ganz große politische Dimension, die gerade so noch nicht durchdrungen wurde oder die noch nicht die Priorität hat, die sie haben quasi müsste. Es wird häufig so abgeschoben, das ist was für die ITler, die sollen das mal machen. Aber eigentlich, was dahinter steht, Abläufe wirklich strukturell zu ändern, neu zu denken, auch Verfahren im Zweifel abschaffen, aus unserer Sicht zu entbürokratisieren, das fängt auf der Bundesebene an und geht letztendlich runter in die kommunale Ebene und ist eine politische Führungsaufgabe, die aber, wie gesagt, nur in den seltensten Fällen wirklich angenommen wird. Und erst dann, wenn dieses systematische Umdenken stattfindet und daraus aus dem Umdenken auch entsprechende Veränderungen führen, die dann auch zum Beispiel zu technischen Abläufen verändern, dann kann das erst, glaube ich, wirklich gehoben werden, das Potenzial, was uns alle eher hoffen, dass wir auch mit kleiner werdenden Personalkapazitäten auf allen Ebenen der Verwaltung weiterhin qualitativ hochwertige Leistungen und Unterstützung für die Bürgerinnen und Bürger anbieten können. Wie gesagt, gerade hapert es, glaube ich, schon manchmal an der politischen Prioritätensetzung, und man hat geglaubt, dass man das mit Geld überdecken konnte, was aber die letzten 3-4 Jahre OZG leider ja gezeigt haben, nicht klappt.
Alles klar, vielen Dank. Ich bin echt froh, dass es den nationalen Normenkontrollrat mit eurer Expertise aus ja ganz unterschiedlichen Fachrichtungen ja auch gibt, weil ich glaube, es ist schön auch mal zu hören, wie viel Potenzial eigentlich in dem steckt, was auf Bundesebene, auf Ebene der Länder im IT-Planungsrat aktuell auch bearbeitet wird, und dass man dort ja auch mit vielleicht auch ein paar kleineren Änderungen hier oder da ja auch Potenziale heben kann und vielleicht auch ein bisschen schneller vorankommt. Dass du uns das heute mal ein bisschen aus der Perspektive des Normenkontrollrates beschrieben hast. Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, auch darauf zu sehen, wie sich dieser Gesetzentwurf im Bundestag noch verändern wird. Dazu werden wir ja auch in der nächsten Folge noch einmal sprechen, auch mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Kommunen und aus dem Bundestag, um hier so ein bisschen noch mehr Licht in das OZG 2.0 auch werfen zu können. Dass du heute dabei warst, lieber Malte, vielen Dank. Und ich hoffe, du bleibst dem Thema auch in Zukunft gewogen.
Danke für die Einladung und für die Unterhaltung, Felix.
So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst, und bis zum nächsten Mal.